meine, das ist ihr Alltag, ne? Aber es hat irgendwie was, mal allein in einem Museum zu sein.
Das ist ganz toll.
Da glaubt man ja wirklich, dass die Heiligen uns bald hier entgegenkommen.
Das ist ja auch so.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Schnipselfolge. Was ist eine Schnipselfolge? Das sind Episoden, in denen ich mal Interviews führe, abseits der strengen Chronologie mich bewege. Ja, und dieses Mal ist es wieder ein Interview gewesen. Wobei nicht ganz, denn es war eher ein Spaziergang nachts durch ein Museum, nämlich im Museum Schnütgen am Neumarkt, wo mich Direktor Dr. Moritz Wölk durch die Sammlung geführt hat, oder besser gesagt durch die Landschaft der Kölner Heiligen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei unserem kleinen Spaziergang. Und als kleiner Hinweis, wir werden natürlich auch Kunstobjekte vorstellen und diese habe ich euch alle bildlich auf meine Homepage gepackt, geschichte.köln, und den genauen Link findet ihr in Shownotes. Würde ich euch raten, euch das auch anzuschauen. Herr Wölk erklärt die Objekte wunderbar und sehr plakativ, aber ein Blick auf die Homepage und auf die Bilder kann nicht schaden. Und jetzt ab in die Episode.
In dieser Folge des Podcasts wollen wir uns mit der Verehrung der Heiligen in Köln befassen. Dafür habe ich mich an einen besonderen Ort begeben, wie man es auch vielleicht hören kann, wo sich anscheinend ganz viele Heilige zu Hause fühlen, mit ihren Bildern anwesend sind und sich, obwohl sie eigentlich überwiegend aus Rom, Frankreich oder England stammen, auch mit gutem Grund als Kölner Heilige verstehen können, nämlich im Museum Schnütgen. Und ich freue mich über meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Wölk. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Fromm.
Warum sollte man sich als historisch interessierter Mensch mit einer Vorliebe für kölnische Geschichte, insbesondere mit der Heiligenverehrung, beschäftigen, vor allem, wenn man nicht religiös ist?
Na, vielleicht zum Beispiel wegen des Gebäudes, in dem wir hier stehen, der romanischen Cäcilienkirche, eine der 12 großen romanischen Kirchen in Köln, die ja neben dem Dom das Stadtbild durchaus noch prägen und die nach Heiligen benannt sind, die in Köln verehrt wurden.
Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in einfachen Worten erklären, was Heilige sind und warum Menschen sie verehrten? Weil eigentlich ist die Bibel da deutlich, man solle den dreieinigen Gott anbeten, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wieso fügt man nachträglich Heilige hinzu?
Ja, also das ist natürlich ein weites Feld. Heilige sind Menschen, die Gott besonders nahe sind. Angebetet wird im Christentum nur Gott. Die Heiligen werden verehrt. Und eine Besonderheit im Christentum ist ja, dass Christus sowohl ganz Mensch als auch ganz Gott ist. Das ist, hat auch lange gedauert. Das war auf dem Konzil von Chalcedon, hat man das dann so formuliert als Dogma, um die Besonderheit von Christus, der ja auch ein besonders heiliger Mensch war, in seinem Verhalten von anderen sich gut verhaltenden, gottgefällig verhaltenden Menschen noch zu unterscheiden als etwas ganz Spezielles, dass er eben auch Gott ist. Und das Thema, was ein Heiliger ist, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte und der Kirchengeschichte immer wieder modifiziert. Und darüber könnte eigentlich ein Kirchenhistoriker oder eine Kirchenhistorikerin am allerbesten Auskunft geben. Eine Besonderheit im Christentum ist, dass Heilige Menschen sind, die sich selbst ethisch gut verhalten, so wie es den Predigten Jesu entspricht, wie es dem Gebot der Nächstenliebe entspricht, dass man den Nächsten lieben soll wie sich selbst und den davon abgeleiteten Geboten. Das ist etwas Besonderes und nicht nur, weil sie irgendwie von Gott mit der Heiligkeit beschenkt werden. Das ist aber auch ein Faktor, denn Heilige werden auch von Gott ermächtigt, Wunder zu begehen, Martyrien zu überstehen, Kranke zu heilen. Also es ist etwas, was von Gott kommt als eine Gnade und etwas, was von den Menschen ausgeht. Und die ersten Heiligen, die man verehrt hat, waren die Blutzeugen, die Märtyrer, die ihr Leben gegeben haben für den Glauben in den christlichen, in den römischen Christenverfolgungen. Und hier in unserem Museum in St. Cäcilia ist eben die heilige Cäcilie eine der typischen frühchristlichen Märtyrerinnen, der heiligen Jungfrauen, die für ihren Glauben gestorben ist. Und das können wir hier ganz schön sehen. Also wir haben hier, stehen hier gerade vor dem Original des Bogenfeldes, des Portals, was in die ehemalige Damenstiftskirche St. Cäcilien geführt hat aus dem 12. Jahrhundert. Das ist zusammengebaut aus Resten von alten antikrömischen Steinen, die man wiederverwendet hat, weil man keine so große Steinplatte hatte, aus der man das ganze Bogenfeld machen konnte. Und man sieht als Halbfigur die heilige Cäcilie, die, das ist typisch für die ganzen frühchristlichen Märtyrerinnen, mit einem heidnischen Mann verheiratet wurde von ihren Eltern und aber gesagt hat, nein, ich will nicht mit diesem heidnischen Mann sozusagen die Braut sein, sondern ich will eine jungfräuliche Braut Christi sein und ihr Leben Jesus geweiht hat und hat dann ihren Mann, der ist zu ihrer Rechten dargestellt, nähert sich ihr in andächtiger, mit dem zum Knien gebeugten Beinen Haltung und hat den Valerianus, ihren Mann, zum Christentum bekehrt, ebenso wie seinen Bruder, also ihren Schwager Tiburtius, der auf der anderen Seite dargestellt ist. Und beide haben dann andere Menschen zum Christentum bekehrt und Valerianus und Tiburtius haben selbst das Martyrium erlitten. Die hatten ursprünglich, also das sind Figuren, die sich im Relief erheben hier im Kalkstein, aber die hatten aus Metall noch kleine Märtyrerpalmen in den Händen, die sie als Märtyrer gekennzeichnet hat. Dann hat Cäcilie ihren Mann und ihren Schwager begraben, wurde selbst auch noch gemartert. Sie ist dann von einem römischen Statthalter erstmal in ein kochend heißes Bad gesetzt worden.
Ach gut.
Das ist ja diese ganzen, gerade bei den Frauenmartyrien sind die Schilderungen auch immer besonders sadistisch und es geht immer um Gewalt, die Männer Frauen antun bei diesen frühchristlichen Märtyrerinnen. Und dieses heiße Bad aber hat sie nur als Kühle empfunden. Das ist zum Beispiel eine gottgegebene typische Eigenschaft einer Heiligen, dass man sie in kochendes Wasser setzen kann und sie es gar nicht merkt und es ihr nichts anhaben kann. Das ist auch bei anderen frühchristlichen Märtyrerinnen der Fall, bei der heiligen Katharina zum Beispiel, die gerädert werden soll, dann schickt Gott einen Blitz und das Rad zerspringt, auf dem sie gerädert werden soll. Also der erste Versuch, sie zu ermorden, hat nicht geklappt. Im zweiten Versuch wurde sie dann mit 3 Hieben vom Henker geschlagen, der ihr den Kopf abschlagen sollte. Dann sind dessen Kräfte aber erlahmt und sie lag nur schwer verletzt 3 Tage noch auf dem Boden, hat noch Arme beschenkt und weitere bekehrt und ist dann gestorben. Und in dieser gekrümmten Haltung hat der Barockbildhauer Stefano Maderno sie dann später dargestellt. Und das Grab der heiligen Cäcilie ist in Santa Cecilia in Trastevere in Rom. Und hier auf diesem Bogenfeld sieht man also die Cäcilie zwischen ihrem Mann und ihrem Schwager. Und von oben kommt ein Engel, der sie mit einer himmlischen Krone gekrönt hat, die eine Krone herabträgt. Und am Rande des Bogenfeldes ist eine lateinische Inschrift, die besagt, ihr, die ihr hier diese Belohnung der Tugend und der Jungfräulichkeit seht, erwartet bei ähnlich tugendhaftem Leben gleichen himmlischen Lohn oder auf gleiche Weise glücklich gemacht zu werden. Und die heilige Cäcilie ist also auch ein Vorbild für die Klosterfrauen hier oder die Stiftsdamen in St. Cäcilien gewesen. Und das ist auch eine Eigenschaft der Heiligen, dass sie eine Vorbildwirkung haben, dass andere Menschen sich ihrem guten Verhalten anschließen sollen. Und es gehört zu den Heiligen, dass man sich vorstellt, dass die nicht noch im Fegefeuer nach ihrem Tod ihr endgültiges Urteil im Weltgericht warten müssen, sondern dass sie direkt die Gemeinschaft Gottes genießen und dass sie für die Menschen bitten können. Und deswegen sind sie zum Beispiel natürlich auch so wichtig und da kommen wir aber sicher noch an anderen Beispielen dazu.
Also sind Vorbilder und der direkte Draht zu Gott.
Gewissermaßen oder ein vermittelnder Draht zu Gott. Und da gibt es natürlich auch noch Abstufungen. Die Allerheiligste aller Heiligen ist natürlich die Gottesmutter Maria, die die größte Verehrung genießt. Aber die Märtyrerin, die heiligen Jungfrauen, die Apostel spielen eine große Rolle. Und die Apostel sind ja das Fundament der Kirche, da sie die ersten Nachfolger Jesu sind und auch die Kirche den Aposteln nachfolgt. Auch die Apostel sind durchweg alle als Märtyrer verehrt worden. Und ihre Bedeutung sieht man an der Verbreitung auch der Namen, wie viele noch nach ihnen benannt sind. Und natürlich haben wir auch etliche Darstellungen. Hier haben wir zwei wunderbare Alabasterfiguren, die so ein bisschen wie Marmor aussehen, aber noch feiner, noch weicher der Stein ist. Den heiligen Bartholomäus mit dem Messer in der Hand, mit dem er bei lebendigem Leibe gehäutet worden ist. Und den Apostel Philippus. Kleine Statuetten, die ursprünglich mal zusammen mit den anderen 10 Aposteln in einem Altarschrein gestanden haben und Dokumente für die Wichtigkeit der Verehrung dieser Gründer der christlichen Kirche sind, die an ganz vielen Altären dargestellt sind und denen auch besonders viele Kirchen geweiht sind. Und natürlich auch die Heiligen. Das ist so wie in der Gesellschaft oder die man kennt, also die lokalen Heiligen, die eben in der Kirche mit Reliquien vertreten sind, die unsere Pfarrkirche ist zum Beispiel. Und deswegen spielen die lokalen Heiligen eine große Rolle und aber eben als Vermittlung auch und in jeder Hinsicht. Also ein ganz wichtiges Thema im Christentum ist ja die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten. Die Toten sind nicht einfach weg, sondern wenn sie Heilige sind, dann sind sie schon bei Gott oder sie sind, wenn sie ganz schlimm waren, sofort in der Hölle gelandet oder eben im Fegefeuer und werden geläutert und dann bittet man für sie. Also, Fürbitte für die Toten ist ja auch etwas, was die Lebenden sehr stark beschäftigt. Und da können die Heiligen auch bei helfen. Also sie helfen bei dem ganzen wichtigen Thema des ewigen Lebens. Und sie helfen natürlich auch in den täglichen Situationen und Nöten, die man hat. Also es gab damals ja nicht immer so ein Gesundheitswesen wie heute in der Medizin. Und wenn man Schmerzen hatte, von Krankheiten heimgesucht wurde, von Seuchen, von Naturkatastrophen, von Missernten oder dem eben vorbeugen wollte, dann waren die Heiligen auch spezialisiert. Es gibt ja die ganzen Schutzpatrone für alle möglichen Themen.
Ich persönlich finde es immer sehr humorvoll aus heutiger Sicht, dass wenn man Kopfschmerzen hat, meistens zu einem Heiligen betet, der den Kopf mal abgeschlagen bekommen hat, wie Gerion beispielsweise.
Da haben wir auch ein schönes Beispiel. Wir können ja mal weitergehen zu einem anderen Objekt.
Ja, sehr gerne. Das sind natürlich alles sehr bildliche Darstellungen, die wir euch hier geben, aber ich werde schauen, dass wir zu allem auch Bildmaterial online zur Verfügung stellen werden. Wir stehen jetzt in der Westempore von St. Cäcilia und zwar vor den Figuren, die einst das Dreikönigin-Pförtchen geschmückt hatten und die im 14. Jahrhundert erstellt worden sind und dann aus konservatorischen Gründen ins Museum Schnütt gebracht worden sind. Im Dreikönigspförtchen seht ihr heutzutage Kopien, die aber natürlich genauso schön sind. Wenn ihr das Original aber sehen wollt, müsst ihr natürlich unbedingt ins Museum Schnütt kommen. Herr Welk, was können wir denn zu diesem Figurenensemble hier sagen, zu den Heiligen Drei Königen?
Ja, die sind für uns natürlich ganz wichtig. Wir haben ja verschiedene Darstellungen der Heiligen Drei Könige. Aber die Heiligen Drei Könige sind Kölner Stadtpatrone. Die Reliquien wurden 1164 von Reinhard von Dassel, dem Erzbischof aus Mailand, nach Köln gebracht und befinden sich im Dreikönigenschrein im Kölner Dom und sind deshalb so wichtig, weil es Christusreliquien sind. Jetzt kommen wir überhaupt zu dem Thema der Reliquien. Also man verehrt auch die Reliquien der Heiligen sozusagen als Unterpfand, als körperliches Unterpfand ihrer Anwesenheit an einem bestimmten Ort. Deswegen sind die Reliquien so wichtig. Und von normalen Heiligen gibt es körperliche Reliquien wie Knochen, Schädel, die man finden kann. Ursprünglich die frühchristlichen Heiligen wurden an ihren Gräbern verehrt, in Rom, in den Katakomben. Aber von Christus und Maria, die leiblich in den Himmel auferstanden sind, aufgefahren sind, gibt es natürlich solche Reliquien nicht. Und deswegen gibt es von denen nur Sekundärreliquien, indirekte wie zum Beispiel die ganzen Kreuzreliquien, die Kreuzpartikel, die für Christus wichtig sind, oder Partikel der Dornenkrone, die verehrt werden, oder Gewänder, ein Schleier von Maria, ein Tuch von Maria und eben auch die heiligen drei Könige. Das sind insofern sozusagen auch Christusreliquien, weil das diejenigen waren, die als Erste erkannt haben, dass Christus Gottes Sohn ist und sie und ihn angebetet haben. Und darum spielen die in Köln so eine wichtige Rolle. Und am Dreikönigenpförtchen von St. Maria im Kapitol war diese schöne gotische Skulpturengruppe. Und dort, wo der Liechhof ist, der Friedhof für die Reisenden und für die Pilger. Und das ist aus derselben Zeit wie auch der Hochaltar im Kölner Dom. Also sehr qualitätvolle Skulpturen aus Kalksteinen, die von der lothringischen Skulptur beeinflusst sind und die mit großer Anmut die Anbetung der heiligen drei Könige darstellen.
Die heiligen drei Könige sind natürlich absolut wichtig für die Kölner Geschichte, auch im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Aber bevor wir die heiligen drei Könige hier in Köln hatten, hatten wir schon eine weitere wichtige Heilige, und zwar die heilige Ursula. Vielleicht schauen wir uns die mal.
Da gehen wir mal eine Ecke weiter. Ja, hier stehen wir vor einer der schönsten Ursula-Büsten. Also tatsächlich wird das Martyrium der Jungfrauen ja schon ganz lange, seit der Spätantike oder frühchristlicher Zeit in St. Ursula, wenn sie verehrt, wo es diese Clematius-Inschrift gibt, also eine uralte Inschrift, die vom Martyrium der Jungfrauen berichtet. Und im 12. Jahrhundert, in derselben Zeit, in der die Reliquien der heiligen drei Könige aus Mailand nach Köln kamen, hat man auf dem Ager Ursulanus, auf dem einem großen römischen Gräberfeld, ganz viele Knochen gefunden. Und hat das der Legende des Martyriums der heiligen Ursula, einer britannischen Prinzessin auf Pilgerreise in Köln zugeschrieben, die nicht mit ihren 11, sondern mit ihren, weil man so viele Knochen gefunden hat, 11.000 Gefährtinnen das Martyrium erlitten haben soll. Und deswegen gab es eine riesige Zahl von Reliquien. Und so ähnlich wie bei den Freunden, wenn man das jetzt mal so locker flapsig sagen darf, heute den Followern oder Freunden, die man in den sozialen Medien hat, oder auch Freunden, die man im richtigen Leben hat, zählt nicht nur, wie gut die Freunde sind, sondern auch die Zahl der Freunde. Und deswegen ist es bei den heiligen Reliquien gut, wenn man ganz viele hat. Nicht zuletzt deswegen ist Köln auch die heilige Stadt, weil sie von so wahnsinnig vielen Heiligen bewohnt wird, die mit ihren Reliquien hier anwesend sind, weil sie entweder hier ihr Martyrium gefunden haben und immer schon hier waren, oder weil die Reliquien von anderen Orten nach Köln gebracht worden sind. Und eine Spezialität in Köln, das kennen Ihre Hörer ja sicherlich, sind die vielen Ursula-Büsten, also die vielen Schädelreliquien. Also allein in der Kirche St. Ursula sind es, glaube ich, 1500 Schädel, die da in diesen kleinen Fächern im Chor sich verstecken hinter Gittern. Und es gibt ganz viele, die eben in Büsten gefasst worden sind, ganz besonders im 14. Jahrhundert, wie diese hier, eine der allerschönsten der Ursula-Büsten, die mit dem Kruseler, eine farbig gefasste, holzgeschnitzte Büste, so ungefähr lebensgroß, die goldenes Haar trägt, die Jungfrau offenes, und darüber einen fein gefältelten Stoff, eine Haube aus gestärktem Leinen, den sogenannten Kruseler. Und auf der Brust trägt sie Wappen von Patrizierfamilien, die diese Büste wahrscheinlich in eine Kirche gestiftet haben. Es gibt ein kleines Gitter, eine Gitteröffnung, die wie so eine gotische Maßwerkform aussieht, wie man es aus den gotischen Fenstern kennt, hinter der ursprünglich mal Reliquien verborgen waren. Und ihren Schädel kann man, also den der hölzernen, farbig gefassten Büste, kann man auch aufklappen. Und darunter befand sich eine Schädelreliquie, die dann auch noch mal in Textil eingefasst war, mit Sicherheit. Sie hat etwas, was typisch ist für alle heiligen Darstellungen, die wir hier in unserem Museum haben. Sie hat ein seliges Lächeln. Und wir haben hier zwar Darstellungen von vielen Grausamkeiten, aber Sie finden bei uns nicht eine einzige gestresste oder genervte Person, sondern die sind alle irgendwie ganz selig. Das gilt auch, wir sprachen ja gerade von den Kopfschmerzen. Gleich gegenüber haben wir eine Figur des heiligen Dionysius aus Holz. Und dem ist der Kopf, so wie der Bildhauer ihn dargestellt hat, auch eine aus farbigem Holz geschnitzte Figur eines sitzenden Bischofs auf einer Thronbank in einem roten Gewand mit einem weißen Untergewand. Und er hält ein komisches Objekt auf seiner rechten Hand. Und wenn man näher hinguckt, sieht man erstmal, das ist die Mitra, die Bischofsmütze. Aber das ist nicht nur die Mitra, sondern da steckt auch noch der obere Teil des Kopfes in der Mitra drin. Und sein Kopf ist nämlich direkt über den Augenbrauen einmal mit dem Schwert abgeschlagen worden.
Mitten durch die Stirn.
Mitten durch die Stirn ist eben sozusagen, wie man ein Ei sozusagen, das Frühstücksei köpfen kann, ist eben sein oberer Kopf. Und er sitzt da, hält diesen Kopf und sieht der schmerzverzerrt aus. Nein, er lächelt absolut tiefenentspannt.
Sehr viel Schmerztabletten wohl genommen davor.
Und deswegen ist ja auch für Kopfschmerzen zum Beispiel anzurufen. Aber auch wenn man irgendwie sich hier gestresst fühlt, dann gehen wir immer hier hin und gucken uns den heiligen Dionysius an und freuen uns an seiner Entspanntheit.
Ja, wenn man denkt, man hätte schwere Kopfschmerzen, obwohl Kopfschmerzen können wirklich schlimm sein, vor allem wenn sie chronisch sind. Aber manchen ging es halt noch schlimmer. Ich meine, das ist ihr Alltag, ne? Aber es hat irgendwie was, mal allein in einem Museum zu sein.
Das ist ganz toll.
Da glaubt man ja wirklich, dass die Heiligen uns bald hier entgegenkommen.
Das ist ja auch so.
Wo sind wir geografisch? In der Sakristei?
Wir sind jetzt hier in der Sakristei. Darum klingt der Halt es auch gleich ein bisschen mehr. Der Ton ist etwas anders. Die Kirche ist ja eine romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert und wurde dann aber in der Gotik verändert. Im 15. Jahrhundert sind Augustinerinnen hier eingezogen und dann wurde hier die gotische Sakristei angefügt. Und in unserem Museum ist die Sakristei einmal Objekten aus Elfenbein gewidmet, Elfenbeinschnitzereien und eben auch dem Thema der Heiligen und der Reliquien. Und hier steht eines der kostbarsten Werke des ganzen Museums vor uns, das verbindet gleich beides, Elfenbein und Heilige, nämlich die sogenannte Gerion- und Viktor-Tafel, die sich, in der man sieht, also einen Buchdeckel einer liturgischen Handschrift, der am Rand mit Goldschmiede Arbeiten besetzt ist, die irgendwann mal geplündert wurden. Da sieht man Fächer für vielleicht Emais und Fassungen von Edelsteinen, die mal jemand rausgebrochen hat.
Man sieht auch zum Teil sehr brutal rausgebrochen worden.
Sehr brutal, genau. Das ist also gerade nach der Säkularisation, als der Kirchenbesitz aufgehoben wurde, hat man alles, was aus Gold war, eingeschmolzen und eben die Edelsteine auch rausgebrochen und so ist es dann übrig geblieben, aber immerhin erhalten ist eines der kostbarsten Elfenbeine aus der Zeit um 1000 und es zeigt den thronenden Christus vor einer mandelförmigen Mandorla im Hintergrund, einer Art Vorhang, einem Tuch, das von Engeln ausgespannt wird, thront er auf einer Säule sitzend, also er setzt die Füße auf eine Weltkugel. Und zu seinen Seiten sind ganz viele kleine Figuren zu sehen, drei Reihen kleine Köpfe zu seinen Füßen und zwei Halbfiguren, die sich daraus erheben. Und das sind die heiligen Gerion und Viktor, zwei Mitglieder der Thebäischen Legion, also einer römischen Legion, die eigentlich zur Christenverfolgung eingesetzt wurde, die dann aber selber Christen wurden und das Martyrium erlitten haben. Und die älteste der romanischen Kirchen in Köln ist ja St. Gerion mit diesem frühchristlichen Bauteil noch. Und wahrscheinlich kommt dieses Buch aus der Kirche St. Gerion. Und Gerion ist ja auch einer mit den heiligen drei Königen und der heiligen Ursula, einer der Kölner Stadtpatrone. Der heilige Viktor wird vor allem in Xanten verehrt. Und so verbindet sich hier das Thema der frühchristlichen Märtyrer mit den lokalen Heiligen. Und es gibt ja heute noch etliche Leute in Köln, die Gerion heißen zum Beispiel. Auch das ist ein beliebter Name, dann, wenn jemand Gerion heißt, denkt man gleich, er kommt aus Köln.
Das Detail, was ich schön finde, ist, dass wir hier eine mittelalterliche Elfenbeinschnitzerei haben und wir haben hier eine Weltkugel. Das widerspricht ja der oft populären Auffassung, dass die Leute mal früher dachten, die Erde sei nur eine Scheibe.
Ja, dass der Kosmos dreidimensional ist, die Vorstellung gab es durchaus. Das ist ein Globus, das ist auch ein Motiv, das aus der Antike übernommen worden ist. Ist auch ein Beispiel für die Wiederbelebung antiker Formen, die in der Zeit Karls des Großen begann, aber in dieser Zeit auch fortgesetzt wurde.
Gibt es denn auch Heilige, die schon vorher in der Bibel erwähnt worden sind? Also nicht, die man später sich zu, jetzt nicht erfunden hat, aber hinzugefügt hat wie ein Gerion?
Nein, man hat, also die später hat man nicht erfunden, sondern das sind eben die, die nach der Zeit gelebt haben, die im Neuen Testament geschildert werden, die frühen Christen, die Apostel und ihre Nachfolger. Aber es gibt tatsächlich auch zum Beispiel alttestamentliche Märtyrer, die auch in Köln eine große Rolle spielen. Und hier haben wir gerade ein ganz besonders interessantes kleines Tüchleinbild. Das ist eine Malerei auf nicht grundierter Leinwand. Und da sieht man einen großen Kessel, der auf dem Feuer steht, in dem 7 nackte Jünglinge sich befinden, die, wenn man genauer hinguckt, auch noch grässlich verstümmelt sind am Kopf und an den Gliedern, und eine Frau, ihre Mutter, die in dem Kessel sitzt. Und dahinter sieht man einen bestirnten Himmel. Und im Hintergrund ist einmal ein Kruzifix mit dem Kreuz Jesu und eine Darstellung von Maria mit 7 Schwertern, die in die Maria gesteckt sind, die für die 7 Schmerzen Mariens stehen, also die 7 Stationen der Passion, die Maria ein besonderes Leid dargestellt haben. Und was bedeutet jetzt diese seltsame Darstellung? Die Figuren in dem Kessel, das sind die Makkabäer. Das sind 7 Makkabäer-Söhne, die im alttestamentlichen Buch der Makkabäer auch beschrieben werden, die von einem König gezwungen werden sollten, Dinge den mosaischen Gesetzen zu widersprechen und Schweinefleisch zu essen, was sie und ihrer Religion abzuspüren. Und sie haben sich genau wie die christlichen Märtyrer geweigert, ihrer Religion abzuschwören und das zu tun, was der König von ihnen verlangt, und sind einer nach dem anderen auf grässliche Weise, was wird da ausführlich geschildert, ermordet worden. Und ihre Mutter hat das Martyrium mit ihnen dann erlitten, die das erst den Tod ihrer Söhne angesehen hat. Und in dieser Bilddarstellung wird dieses alttestamentliche Martyrium der Makkabäer-Söhne und ihrer Mutter in Beziehung gesetzt, wie man das Alte und das Neue Testament oft in typologischen Zusammenhang gesetzt hat, sodass das Neue Testament als eine Erfüllung des Alten Testaments erscheint, eben mit dieser Darstellung von Maria und Christus, also auch der Mutter, die ihren Sohn sterben sieht. Und die Reliquien der Makkabäer sollen auch sich in Köln befunden haben. Wie sie da genau hingekommen haben, das ist nicht ganz so klar wie bei den Heiligen Drei Königen. Aber irgendwie gibt es auch die Legende, dass Reinhard von Dassel da auch eine Rolle gespielt haben soll oder auch nicht. Und es gab mal eine Makkabäerkirche, die es heute nicht mehr gibt, die in der Säkularisation zerstört worden ist, aber den großen goldenen Reliquienschrein mit den 8 Schädeln, mit den 7 Makkabäer-Söhnen und der Mutter gibt es heute noch. Der befindet sich in St. Andreas heute in Köln. Und insofern, das ist also zum Beispiel in der Bibel geschilderter Märtyrer. Und der wichtigste Proto-Märtyrer in der Bibel ist Johannes der Täufer.
Wobei der jetzt wirklich nicht sehr selig reinschaut, sondern dann doch eher was leidend.
Der, vor dem wir jetzt hier stehen, das ist ein besonderes Motiv. Also Johannes hat ja gepredigt gegen die inzestuöse Ehe von Herodes Antipas und seiner Schwägerin Herodias und wurde dann nach dem berühmten Tanz der Salome auf Betreiben der Herodias enthauptet. Und dann gibt es diese grässliche Szene in der Bibel und eben auch in vielen Bilddarstellungen, dass beim Gastmahl, wo eigentlich Speisen auf dem Tisch stehen, dann das Haupt von einem Diener, das abgeschlagene Haupt des Johannes des Täufers präsentiert wird. Und daraus hat sich im späten Mittelalter eine besondere Form des dreidimensionalen Andachtsbildes entwickelt. Vor so etwas stehen wir jetzt hier. Das ist ein großer Teller, eine große Schüssel, auf der sich dreidimensional das abgeschlagene Haupt Johannes des Täufers befindet. In diesem Fall ist es ein ganz expressives Objekt aus Kalkstein, wo seine Haare, er sieht so ein bisschen Christusähnlich aus vom Gesichtstyp. Seine Haare haben wilde Locken, so ein bisschen wie die Schlangen des Laokoon. Und der Mund ist noch geöffnet, man sieht die Zähne, also so, als ob ihm in der Predigt sozusagen der Luftstrom abgeschnitten worden wäre. Und sein Hals ist etwas mit roter Farbe noch blutig gefärbt. Und in diesem Fall ist es so, bei dem das speziellen Objekt, was wir hier haben, was aus Niedecken in der Eifel kommt, ist im Kopf des Johannes, also über seiner Stirn, ist so eine kleine kreisrunde Vertiefung, die auch noch so einen Rand hat, dass man sie mit einem Deckelchen verschließen konnte, dass wahrscheinlich da eine Reliquie auch sich drin befunden hat. Es gibt ja die vielfältigsten Formen von Reliquiengefäßen, durchsichtige. Wir hatten jetzt eine große Ausstellung zum Thema Bergkristall, und wo man die Reliquien in Kristallgefäßen sehen kann, aber auch Gefäße, wo man sie nicht sehen kann. Reliquien werden im Altar eingeschlossen. In jedem Altar befinden sich ein kleines Reliquienfach und eben sehr oft auch in Skulpturen. Und so ein Beispiel ist hier diese Johannesschüssel. Aber Johannes der Täufer ist sozusagen das erste Martyrium, was im Neuen Testament auch schon geschildert ist und natürlich auch ein ganz wichtiger Heiliger.
Also ich finde es Wahnsinn, dass es aus einem einzigen Stück geschlagen worden. Ja, das ist Kunst. Als Kunstbanause, der ich ja manchmal bin, naja, kann ich sowas natürlich.
Das ist jetzt Fishing for Compliments, wo Sie so einen tollen Podcast machen und die Kunstschätze Kölns den Menschen zeigen. Aber man sieht, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Heiligen. Es gibt die frühchristlichen Heiligen, jetzt hatten wir solche eigentlich die ganze Zeit. Es gibt auch Heilige im Mittelalter. Also wenn wir hier mal einfach nur uns umdrehen, dann stehen wir vor einem kleinen Reliquienkästchen aus Limoges in Frankreich, mit diesem Typ für Limoges typischen blau-grün-weißen Dekor. Und an der Seite von diesem Kästchen ist ist ein Mord dargestellt. Da sieht man nämlich drei Figuren, die mit Schwertern angeschlichen kommen. Und am Altar steht ein Priester. Und der Priester zelebriert gerade die Messe. Und während er das Messopfer verwandelt, wird ihm der Kopf abgeschlagen. Das ist der heilige Bischof Thomas Becket von Canterbury.
Ah, ja.
Der in einem Streit sich befand mit König Heinrich II. Von England über die Rolle der Kirche. Und die Ritter Heinrichs II. Sollen Thomas Becket in der Kathedrale ermordet haben. Vielleicht nicht unbedingt während der Messfeier, aber die Legende hat das dann so stilisiert. Das war im Jahr 1170. Und drei Jahre später, schon 1173, ist er heilig gesprochen worden. Und sein Kult hat sich in ganz Europa verbreitet. Und Heinrich II. Musste dem ermordeten Thomas Becket als Heiligem dann huldigen. Also solche, das konnte auch politische Konsequenzen haben. Und diese, gerade aus dem französischen Produktionszentrum für Schmelzarbeiten für Emais in Limoges, gibt es also etliche solche Thomas Becket Reliquiare, wie wir sie hier sehen können, in einem besonders schönen Exemplar.
Sehr interessant, Heinrich II., also der englische Heinrich II., wird auch für Kölns Stadtgeschichte noch sehr wichtig sein. Also das sind jetzt Reliquien, die immer sagen, das ist ein Holzsplitter vom Kreuz Jesu.
Genau.
Was halten Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht sich dazu äußern wollen, ist okay, es gibt ja dieses Gerücht, würde man alle Holzsplitter zusammennehmen, könnte man ein ganzes Haus draus bauen. Wobei ich mal eine Studie gelesen habe, dass man wohl nur ein Drittel davon bauen könnte.
Also das ist jetzt die Frage nach der Echtheit der Reliquien. Das sind ja Fragen, die immer wieder gestellt werden. Ich meine, bei den Heiligen Drei Königen sagen die naturwissenschaftlichen Untersuchungen auch, dass die erst aus etwas späterer Zeit, als aus der Lebenszeit Jesu kommen. Und die Gebeine der heiligen Ursula waren vielleicht auch einfach ein alter römisch-antiker Friedhof. Und nicht alle Kreuzsplitter müssen wirklich von der Kaiserin Helena gefundenen Warenkreuz Christi stammen. Entscheidend ist das aber nicht, sondern entscheidend ist, dass man dran geglaubt hat und welche Wirkung diese Reliquien entfaltet haben. Und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, die Passionsreliquien, also Splitter vom Kreuz oder Dornen von der Dornenkrone Jesu, sind natürlich ganz besonders kostbare Reliquien und stehen oft im Zentrum von Altarkreuzen oder von Stauotheken, von Reliquiaren, die man mit einer Lade verschließen kann. Und wo sehr oft die Kreuzreliquie Jesu auch noch Reliquien von Heiligen angeordnet sind. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, dass die Heiligen Fürbitte leisten können, das geht los mit Maria und Johannes dem Täufer, die in der Diözese im jüngsten Gericht direkt bei Christus gleich sich für die Verstorbenen einsetzen, eben bis zu all der Gemeinschaft der Heiligen, die für die sündigen Menschen Fürsprache einlegen kann. So werden auch die Reliquien anderer Heiligen um die Kreuzreliquie herum gruppiert. Und hier stehen wir gerade vor einem ganz kleinen Reliquia, das ist bloß 4x4 cm groß und hat nochmal eine Besonderheit, dass es nämlich wie ein Amulett, wie ein Glücksbringer am Körper getragen werden konnte, als ein Reliquienanhänger. Daneben ist gleich noch ein weiterer, also wir haben ganz viele solche Reliquienanhänger in der Sammlung, aber nicht alle enthalten eine Kreuzreliquie, so wie dieses hier. Da ist in der Mitte kreuzförmig auch die Kreuzsplitter eingelassen und drumherum sind ganz viele kleine mit Glas verschlossene Felder, in denen winzige Splitter und Krümelchen, Knochenkrümelchen von verschiedenen Heiligen, also es kommt gar nicht so auf die Menge des Knochens an, sondern auf die Vielzahl der Heiligen, also wie mit den vielen Freunden und mit ganz kleinen Zedule, kleinen Zettelchen, wo drauf steht, welche Heiligen da noch mit drin sind. Und dieses Die kleine Kreuzreliquie konnte man verschließen mit einem Deckel, auf dem sich in plastischer Form in Goldschmiedearbeit eine Darstellung der Kreuzigung Jesu befindet, mit dem Kreuz von Christus in der Mitte und Maria und Johannes, die unter dem Kreuz als trauernde Figuren stehen. Und so haben wir hier zum Beispiel ein kleines Kreuzreliquie, daneben haben wir noch ein größeres, das große Spitzerdiptychon, was wie ein Buch aufgeschlagen werden kann und ein großes Programm an Goldschmiedearbeiten noch hat. Und ein ganz interessantes Objekt, was die Reliquienverehrung betrifft, haben wir noch hier daneben liegen. Das ist sieht erstmal ganz unscheinbar aus, ist nämlich ein Holztäfelchen, wo so wie, als wenn jemand mit einer Laubsäge so eine Ecke rausgesägt hat, da fehlt eine, die ist also eingeteilt in wie ein Schachbrett, aber in hochrechteckige Felder. Und diese Felder in dem Holzbrett haben jeweils noch so kleine Vertiefungen, die dann aus dem Holz ausgeschnitzt sind, so wie so kleine Mulden. Und da liegen wie Spielsteine in einem Spielbrett kleine Knochenstücke drin, auch Reliquien von bestimmten Heiligen. Und einige Felder sind so, da sieht man jetzt nur noch die leeren Mulden, aber dass da eben die Knochen drin waren und die heiligen Reliquien kann man bei den Feldern sehen, die noch intakt sind. Die sind nämlich nicht mit Glas, sondern mit Horn, mit dünnen Hornplättchen verschlossen, die aber transparent sind. Und es sind auch kleine Zedule, kleine Streifen, die in roter und schwarzer Tinte beschrieben sind und die Namen der Heiligen wiedergeben. Und die Ecke, die da oben fehlt, da hat offenbar jemand einem Freund oder einer kranken Person einfach ein bisschen Heil geschenkt und sozusagen wie als Glücksbringer die Reliquien abgegeben.
So. Also wie aus einem Blister eine Tablette
abgegeben. Genau, und in diesem Fall eben wirklich echte Reliquien. Wir haben noch eine andere Form, das geht aber jetzt von der heiligen Verehrung weg, nämlich Schluckbildchen. Das sind gedruckte Bilder, die auch so wie so eine Pillenpackung sozusagen in kleine Felder geteilt sind und wo man eine kleine Ecke abschneiden kann und das runterschlucken kann. Auch kleine Heiligenbildchen, und das kann auch helfen sozusagen als anstatt von Medizin.
Jetzt sind wir auch schon in Richtung, also bisher hatten wir nur Reliquien, die ja wirklich auch Teil des Körpers waren, von Heiligen. Warum geht man dann über, nicht nur die sterblichen Überreste von Heiligen zu verehren, sondern auch die Gegenstände von ihnen, also die Zahnbürste beispielsweise, um es mal makaber auszudrücken?
Naja, einen Punkt haben wir schon angesprochen, das sind die Berührungsreliquien von Maria und Christus. Und aber um die Zahl, man konnte die Reliquien ja nicht unendlich vermehren. Und eigentlich sind wir jetzt im Grunde, das leitet ganz gut über von diesem Geschenk der Reliquiensplitter. Es gibt zum Beispiel auch Berührungsreliquien. Das sind Objekte, die etwas Heiliges berührt haben. Und dazu gehören die Attacta, die drei Königenzettel im Kölner Dom. Das sind kleine Textilzettelchen, also so wie dreimal oder viermal 3 Zentimeter groß ungefähr, die vom Küster oder einem Priester im Dom mit einer Zange an den Dreikönigenschrein gehalten wurden, den Dreikönigenschrein einmal berührt haben und dann den Gläubigen gegeben werden konnten. Und so konnte man im Grunde wie ein Andenken, aber eben ein Andenken, was wirklich den Schrein mit den heiligen drei Königen berührt hat, das wie einen persönlichen Glücksbringer.
Ein Souvenir quasi.
Wie ein Souvenir, aber ein Souvenir mit der Wirkung eines Amuletts so ein bisschen. Also die religiöse Verehrung und der Aberglaube so ein bisschen, das greift da, würde ich jetzt mal so etwas als Nicht-Theologe flapsig sagen, ein bisschen ineinander.
Welche Auswirkungen hatte die Heiligenverehrung auf den Alltag? Ich meine, wir hatten jetzt schon ein paar Beispiele natürlich genannt, wie die sogenannte Pillenbox, aber vielleicht haben Sie da noch weitere Beispiele für.
Na, die Auswirkung hatte, glaube ich, dass die Heiligen einfach immer gegenwärtig waren durch die Kirchen, die überall waren, durch die Gebete, die man spricht. Und so wie wir uns heute mit vielen praktischen Hilfsmitteln der Telekommunikation und des täglichen Lebens so durch den Tag bewegen, und um unser Leben zu bewältigen, war die Gewissheit, dass einem dieser Heilige bei jenem und jener bei etwas anderem hilft, glaube ich, in einer ganz anderen Weise präsent, als wir uns das vorstellen, wenn man nur ab und zu mal in die Kirche geht und vielleicht eine Kerze anzündet und ein Gebet spricht, weil die ganze Stadt Köln war voller Kirchen und man begegnete dem Sakralen eigentlich auf Schritt und Tritt.
Also die Stadt Köln war als Ganzes eigentlich ein sakraler Raum, auch abseits geschlossener Gebäude, so gesehen. Ja, war ja auch Prozessionen ja durch die Straßen gingen.
Es waren Prozessionen durch die Straßen, es waren Prozessionen in den Kirchen. Es war einfach überall sichtbar, in einer Präsenz, wie wir uns das heute, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Deswegen denke ich, dass das den Alltag schon geprägt haben wird.
Und das will ja was heißen. Wer über eine Rheinbrücke fährt, sieht natürlich als allererstes den Dom und zumindest schon mal die Hälfte der großen romanischen Kirchen. Ja. Welche Rolle spielte Köln bei der Heiligenverehrung? Oder besser gesagt, können Sie uns erklären, warum Köln in dieser Hinsicht so besonders ist, vielleicht sogar besonderer als andere Städte, um so ein bisschen Lokalpatriotismus raushängen zu lassen?
In Köln waren einfach durch die Heiligen Drei Könige, durch diese riesige Zahl der Ursula, Reliquien, wahnsinnig viele Reliquien der verschiedensten Heiligen aus Rom, aus England, aus Köln präsent. Es ist ja auch vielleicht kein Zufall, dass es noch so viele Reliquienschreine gibt. Also jetzt gerade stehen wir hier gerade noch vor dem Maurinus- und dem Albinus-Schrein, die zum Zeitpunkt aus St. Pantaleon, die gerade zu Gast im Schnütgen-Museum sind. Also auch zwei große goldene, hausartige Sarkophage im Grunde. in denen die Heiligen gewohnt haben, etwas kleiner als der Drei-Königen-Schrein im Dom. Aber von diesen Schreinen gab es eben in Köln ganz viele. Die sind auch typisch fürs Marsland. Es gibt auch an anderen Orten welche. Aber an keinem Ort sind so viele wie in Köln auch noch erhalten. Vielleicht ist das heute auch noch so, weil eben die Reformation in Köln nicht so stark eingegriffen hat, wie meinetwegen in Nürnberg oder anderen Orten, wo das nicht mehr in dem Maße erhalten ist. Aber einfach das schiere Ausmaß der Reliquien in den Kölner Kirchen ist schon sehr besonders.
Wie können wir durch die Betrachtung der Heiligenverehrung eigentlich eine Verbindung zwischen der damaligen Zeit, also des Mittelalters, aber auch noch der frühen Neuzeit und der heutigen Welt herstellen? Ich meine, welche Bedeutung hat das Verständnis von Heiligenverehrung noch für unsere heutige, eher säkulare Gesellschaft?
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil die säkulare Gesellschaft eben wirklich sehr weltlich ist und sehr viele Menschen gar nicht mehr an Gott glauben. Und wenn ich nicht an Gott glaube, helfen mir die Heiligen auch nicht mehr weiter. Andererseits gehört zur Vorbildlichkeit der Heiligen im ganzen Mittelalter und darüber hinaus auch zum Beispiel die Mildtätigkeit, dass man Almosen gibt. Der heilige Martin, der seinen Mantel geteilt hat. Oder Elisabeth von Thüringen, die wir hier in einem wunderbaren Glasfenster dargestellt haben. Nackte bekleiden, Hungrige mit Essen versorgen. Das gab es in der Antike ja so nicht, so eine Versorgung. Das gehört zum Ethos der christlichen Religion dazu, dass man sich auch um die Schwachen kümmert. Und das gehört zu unserem Gesellschaftsverständnis heute auch dazu, dass man niemanden völlig unversorgt lässt, sondern dass allen irgendwie geholfen werden muss. Und das stammt im Grunde von, wenn man so will, von den christlichen Heiligen und der christlichen Tradition der Mildtätigkeit und auch des Verzichts und auch des Armutsideals, was ja auch in vielen Ordensbewegungen, wenn Sie an die Franziskaner und die Dominikaner denken zum Beispiel, verkörpert wurde. Insofern gibt es viele Traditionen, die auch in säkularer Umwandlung noch etwas mit den Heiligen zu tun haben.
Herr Wölk, ich finde, damit haben wir schon eine wirklich sehr schöne und auch breite Übersicht über die Heiligen in Köln gewonnen. Und Sie haben mir mit diesem Gespräch auch irgendwie einen kleinen Traum erfüllt, nämlich mal heimlich nachts in einer romanischen Kirche in Köln eingeschlossen zu sein. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und den Spaziergang.
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, und wer sich das alles mal persönlich anschauen will, der muss natürlich ins Museum Schnütgen vorbeischauen.